ARD. Das Wissen. Wer einen Sportunfall hatte oder eine Krebstherapie hinter sich hat, macht nach der Behandlung oft eine Reha. Das kennen viele. Recht neu ist, dass man vor der Operation auch etwas tun kann.
Krafttraining, Gleichgewichtstraining, Stabilisierungsübungen, Ausdauertraining.
Und noch eine Menge mehr.
Ernährungstherapie, die Nährstoffverluste auszugleichen, das Gewicht zu stabilisieren.
Die Krankheitsbewältigung, also die emotionale Bewältigung, die mit der Diagnose und der anstehenden Operation zusammenhängt.
Atemübungen, um zum Beispiel nach der Operation eine Lungenentzündung zu vermeiden.
All das vor dem großen Eingriff soll die Heilungschancen verbessern.
Das ist Prähabilitation, ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten.
Reha vor der Reha. Gut vorbereitet in die OP und Krebstherapie. Von Silvia Plahl. Eine Präha oder Prähabilitation soll Patienten und Patientinnen auf einen schweren medizinischen Eingriff vorbereiten, damit sie ihn besser durchstehen und sich danach schnell erholen. Sie sollen dafür so fit wie möglich sein, körperlich und mental. Etwa vor einer anstehenden Krebstherapie, einem Eingriff am Herzen oder einer Knie- oder Hüftoperation. Das Zeitfenster für eine Präha ist begrenzt, 2 bis 6 Wochen. Nur wenige Kliniken bieten diese Vorbereitung bereits an. Das Wissen hat sich Konzepte in München, Köln, Leipzig und Berlin angeschaut. Am Münchner Klinikum Neuperlach ist die Chirurgin Mia Kim auf dem Weg in die Radiologie. Die Professorin leitet im Haus die Koloproktologie.
Das bedeutet, ich bin zuständig für die Krankheitsbilder des Dickdarms und des Enddarms und der chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
Das Klinikum Neuperlach ist das größte Darmkrebszentrum in Deutschland. Dort gehört die Präha bereits seit 2021 mit zur Behandlung. Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Darmkrebs durchlaufen sofort ein extra Screening. Ein Klinikteam fragt die typischen Schwachstellen ab. Essensgewohnheiten, Mobilität im Alltag, raucht jemand, trinkt Alkohol? Dann wird schnell weiter abgeklärt. Ist jemand mangelernährt durch die Tumorerkrankung und hat Nährstoffverluste? Muss Blutarmut ausgeglichen werden? Wie steht es um den Muskelabbau, die Sarkopenie? Mia Kim klopft beim Kollegen in der Radiologie.
Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kirse und ich bin hier in der Radiologie tätig.
Ich melde das Computertomogramm an für den Patienten und dann melde ich gleichzeitig an, dass die Radiologen bitte noch den Sarkopenieindex bestimmen.
Ein CT-Bild analysieren die Münchner Fachärzte jetzt nicht mehr nur auf Metastasen, sondern sie berechnen auch die Muskelmasse der kranken Person. Der Radiologe Robert Kirse erklärt den Sarkopenieindex.
Die Muskelmasse im Verhältnis zur gesamten Körperoberfläche, und wenn der zu niedrig ist, wissen wir ja, dass dann Patienten in der Rehabilitation wesentlich größere Probleme haben, wieder auf die Beine zu kommen. Jetzt haben wir hier eine Patientin, man sieht hier den Bauch erstmal hier.
Also auf dem Bildschirm erscheinen der Bauchraum, der gesamte Unterleib und auch Teile der seitlichen Wirbelsäule einer anonymen Patientin.
Und wir suchen jetzt den sogenannten Psoasmuskel auf. Genau so, zack. Dann nehmen wir die zweite Seite. Kommt dann ein Sarkopenieindex von 284 mm im Quadrat durch Quadratmeter raus. Kleiner 385 ist einfach erniedrigt. Das heißt, die Patientin ist gefährdet. Das geht sehr, sehr schnell.
Eine Minute für eine zusätzliche Information an das Tumorboard, das die Behandlung der Darmkrebspatientin berät. Bis zum Bordtermin soll auch klar sein, wie es um den Nährstoffstatus der Kranken steht. Die Ernährungsmedizinerin Eva Jakob checkt das im Nutritional Risk Screening der Patientinnen und Patienten.
Wie viel Gewicht sie verloren haben, wie gut sie sich ernähren können, weil es häufig zu Schluckstörungen, Verdauungsproblemen kommt. Und diese Ergebnisse gehen dann auch in die gemeinsame Besprechung, in das sogenannte Tumorboard.
Dort wird die Krebstherapie festgelegt. Chemo und oder Bestrahlung, eine Operation oder nur eine OP. Aber auch ist ein körperliches Training förderlich. Mehr Eiweiß in der Ernährung nötig, das die Wundheilung unterstützt. Nikotin und Alkoholkonsum müssen eingestellt. Ein Mangel an Vitamin B12, Eisen und Folsäure ausgeglichen werden. Letzteres gehört zum sogenannten Patient Blood Management und kann eine Blutarmut, die Anämie, verhindern. Im Operationssaal werden dann weniger Blutkonserven gebraucht. Transfusionen stressen den Körper und erhöhen das Risiko, dass ein Tumor wiederkehrt.
Die Gabe von Fremdblut ist immer verbunden mit immunologischen Prozessen, die wir nach der OP vermeiden möchten. Wir transfundieren selten, so gut wie gar nicht. Und das kann man vor der OP eben gut vorbereiten, dass der Patient auch von der Seite gestärkt in die OP geht.
Mit einer Chemotherapie oder vielleicht sogar mit einer Bestrahlungstherapie vor einer Operation nutzen wir diese Zeit, um die Patienten aufzubauen für die weitere Behandlung. Bei einigen Patienten ist es so, bei denen eben nicht diese multimodale Therapie ansteht, sondern primär die Operation. Wenn wir sehen, da sind so viele körperliche Schwachstellen, dann ist es zum Teil tatsächlich so, dass wir sagen, sie werden die Operation so nicht gut überstehen. Und das gefährdet dann auch das onkologische Ergebnis. In diesen Fällen ist es so, dass wir dann abbremsen und gemeinsam analysieren, in welchem Zeitraum müssen wir die Operation durchführen und wie können wir diesen Zeitraum dann gut nutzen.
2007 tauchten erste Fallberichte auf, dass eine Präha Krebskranken helfen kann. 2017 gründete sich die International Prehabilitation Society auf einem Weltkongress in Montreal, unterstützt von Anästhesisten und Onkologinnen aus den Niederlanden, Großbritannien und Kanada sowie Fachkräften aus Deutschland und Spanien. Kliniken, Tumorzentren und orthopädische Praxen berichten von guten Ergebnissen. Studien zeigen, dass Patientinnen und Patienten sich mit einer Präha tatsächlich schneller erholen können, wenn das Programm gut auf sie zugeschnitten ist. In deutschen Kliniken setzen sich bislang nur wenige für die Prähabilitation ein und führen sie auch durch. Sie wollen sie als Behandlungsmethode etablieren, arbeiten an medizinischen Leitlinien und fördern die Zusammenarbeit in den Krankenhausabteilungen. Aus ihrer Sicht lohnt sich diese Investition. Weniger Tage auf der Intensivstation, kürzere Klinikaufenthalte, mehr Lebensqualität für die Patientinnen und Patienten. Ein besseres Outcome.
Die Patienten können dann die onkologische Therapie abschließen, müssen sie nicht abbrechen und sie überstehen eine Operation mit deutlich weniger Komplikationen. Das ist natürlich ein wahnsinnig umfangreiches Konzept.
Zum besten Zeitpunkt operieren, damit eine Patientin oder ein Patient mit den Belastungen optimal zurechtkommt und die Behandlung Erfolg verspricht. Das Münchner Darmkrebszentrum eröffnete 2022 für die Prähabilitation eine Tagesklinik. Auch in Köln, Leipzig oder Berlin sind Medizinerinnen und Mediziner von den positiven Effekten einer Präha-Behandlung überzeugt. Als medizinische Leistung können sie diese nicht abrechnen. Daher bieten sie Erkrankten meist an, einzelne Elemente in Studien zu erproben. Bewegungstherapie gegen Gewichtsverlust bei Krebs etwa. Oder Precovery mit kardialem und kognitivem Training vor einem Eingriff am Herzen. Die körperliche Aktivität vor OP bei Brustkrebs wird am Zentrum für integrierte Onkologie Aachen, Köln, Bonn und Düsseldorf getestet. Die Patientin Silke hat beschlossen, dabei zu sein.
Aber da gibt es auch Tage, da hat man das Gefühl, man kann nicht mal alleine auf Toilette gehen. Und da ist das Allerletzte, woran man denkt, Sport zu machen.
Trotzdem haben Sie ja gesagt, ich mache das.
Genau. An den Tagen, wo es mir so ganz schlecht ging, haben wir Yoga-Übungen und Dehnübungen gemacht. Und es war eher so eine psychologische Betreuung. Und das kann ein Fitnessstudio natürlich nicht bieten.
Sie möchte anonym bleiben. Es ging bei ihr mit einer Chemo los. OP und Bestrahlung folgten. Und parallel zur zweiten Runde Chemotherapie trainiert Silke Mitte 40 wieder in der onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie, OTT, der Kölner Uniklinik.
Das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Aber viele der Dinge, die so mit Nebenwirkungen einhergehen, konnte ich dann schon im Keim ersticken und konnte schon direkt was machen.
Gemeinsam mit den Krebspatientinnen arbeitet das OTT-Team gegen die Nebenwirkungen, die gerade auftreten oder typisch sind, wie Harninkontinenz, Schwindel, das chronische Erschöpfungssyndrom Fatigue oder die sogenannte Polyneuropathie. Sensibilitätsstörungen während einer Chemo- oder Immuntherapie, die durch die neurotoxischen Wirkstoffe erzeugt werden. Viele Krebskranke verlieren die Kraft in den Händen, können keine Flasche mehr festhalten oder Schraubgläser öffnen. Sensomotorische Übungen sollen ihre Nervengesundheit stärken, auch wenn die Taubheitsgefühle oder das Kribbeln noch gar nicht da sind. Silke kennt dieses Kribbeln und bittet die Sportwissenschaftlerin Stefanie Seibert um Unterstützung.
Ich habe wieder das Gefühl, ich laufe wie auf Eiern und kriege den Gang auch nicht so richtig hin. Das heißt, Rüttelplatte oder Gleichgewichtsübungen, ich merke, dass das gerade ein bisschen schwierig ist.
Na klar, wir fangen erstmal mit den Füßen auf der Vibrationsplatte an. Bauch und Rücken ist fest, genau bei 18 Hertz mit 30 Sekunden. Dann darfst du loslegen.
Soll ich ein bisschen höher?
Ist das unangenehm?
Nee, ist okay.
Stefanie Seibert erklärt, gerade bei der Polyneuropathie sei das OTT-Team auf das Feedback der Erkrankten angewiesen. Es gebe noch wenig Forschung dazu. Außerdem sollten die Patientinnen mitbestimmen und sagen, was ihnen liegt und Spaß macht.
So dass es am Ende ein personalisiertes Trainingsprogramm ist, was sich über die Zeit der Therapie durchaus verändern kann, weil sich Nebenwirkungen eben verändern können.
Der Kölner Sportwissenschaftler Professor Freerk Baumann hat im Jahr 2010 dieses Konzept der onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie entworfen. Kliniken im In- und Ausland haben es bereits übernommen. Auch er betont, dass die Ärzte immer wieder den aktuellen Zustand einer Person abfragen müssten, denn danach richte sich die Präha. Das Beispiel: chronische Erschöpfung, Fatigue.
Wie ausgeprägt ist die Fatigue? Also der Schweregrad, der ist für uns ganz relevant.
Erkrankte mit schwerer Fatigue, die nur noch liegen bleiben wollen, starten mit leichten Spaziergängen. 5 Minuten, dann 30 bis 60 Sekunden Pause, wieder 5 Minuten. Dieser Wechsel wird langsam gesteigert.
Immer im Dialog spüren Sie schon Veränderungen, weil bei der Fatigue geht das rasend schnell, wie sich die Wirksamkeit aufzeigt. Im Übrigen, es ist einfacher, eine Fatigue-Problematik von vornherein zu verhindern, als eine vorhandene Fatigue wieder zu reduzieren.
Sind onkologische Patienten allerdings bereits chronisch erschöpft und müde?
Zeigt sich in den Daten sehr deutlich, dass die Bewegungstherapie der medikamentösen Therapie ganz eindeutig überlegen ist. Ja, das Medikament Bewegung ist deutlich wirksamer, effektiver und ganz ohne Nebenwirkungen.
Genau das hat Silke erlebt, dass sie durch das Training am OTT weniger Medikamente gebraucht hat.
Stattdessen habe ich hier Übungen an die Hand bekommen, wo ich dagegen arbeiten konnte und wo ich gemerkt habe, es ist gar nicht notwendig, jetzt ein Schmerzmittel zu nehmen, dass ich einfach wusste, okay, jetzt knete ich diesen Ball 10 Minuten und dann hört das Kribbeln auf. Nachdem ich 10 Minuten auf dem Laufband war, war die Muskulatur doch wieder so im Gange, dass ich danach noch einen Spaziergang machen konnte.
Freerk Baumann gründete 2015 die OTT-Akademie, an der sich Fachkräfte fortbilden. Er ist sich sicher, eine behutsame Präha kann noch weitere Vorteile haben, etwa bei der Osteoporose, den porösen Knochen. Prähabilitation heißt nicht nur die Behandlung eines Tumors, bruchgefährdete Knochen oder die Hüfte im Blick zu haben, sondern den ganzen Menschen. Das interessiert auch den Kreislaufforscher und Sportmediziner Professor Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er stellt klar, ein leistungsfähiges Herz hilft immer dabei, eine OP zu verkraften.
Wenn wir zum Beispiel Patienten haben, die einen Speiseröhrekrebs haben, dann ist es so, dass umso schlechter die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit ist, umso höher ist das Risiko, dass der Patient die Operation nicht übersteht.
Ein paar hilfreiche Maßnahmen wären:
körperliches Training korrigiert vorab Fehlstellungen in den Gelenken, die vielleicht durch Schmerzen verursacht wurden. Krafttraining fordert und stärkt das Herz. Es verbessert die Muskelkontraktion. Das Training der Muskulatur stabilisiert gleichzeitig das Immunsystem. Ein Atemmuskeltraining verhindert vielleicht eine Lungenentzündung. Denn Patienten, die nach der künstlichen Beatmung während einer OP hinterher nicht aus eigener Kraft genügend Luft aus der Lunge transportieren, sind höchst infektionsgefährdet.
Das ist die gute Botschaft dabei. Ein Körper hat Plastizität, also eine Anpassungsfähigkeit. Und ein Zeitfenster von 4 Wochen zum Beispiel ist schon ein Zeitfenster, wo Sie wirklich im Körper viele Veränderungen hervorrufen können. Ob das jetzt die Muskulatur ist, die an Masse zunimmt, oder ob das Herz, das an Pumpleistung zunimmt, oder ob es einfach auch die Zunahme von Gefäßen, von kleinen Gefäßen ist. Weil in 4 Wochen können Sie neue Gefäße bilden in der Muskulatur, im Herzen, die nachher die Versorgung halt optimieren. In so einer Situation, wenn Sie die komplette Versorgungsreserve des Körpers auch brauchen.
Momentan sei die wissenschaftliche Studienlage noch nicht ausreichend, bedauert der Kreislauf-Experte Wilhelm Bloch. Es gebe viele gute Ansätze, aber noch wenige Effekte, die sich verallgemeinern ließen. Eine deutsche Arbeitsgruppe unter Leitung des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen in Heidelberg erarbeitet gerade eine sogenannte S3-Leitlinie. Behandlungsempfehlungen, die den aktuellen Stand der Forschung in konkrete Handlungsanweisungen für die Mediziner umsetzen. Professor Robert Schier, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin am Klinikum Fulda, plant dafür eine deutschlandweite Studie mit 400 Patientinnen und Patienten, die vor einer größeren Krebsoperation mit einem standardisierten Trainingsprogramm vorbereitet werden. Dabei nutzen die Mediziner körpereigene Effekte, die durch Sport angeregt werden. Und sie untersuchen weiter, wie präoperative Trainings wirken, etwa auf die Gefäßfunktion, das sogenannte Endothel.
Der Körper repariert das Endothel, die innere Auskleidung der Arterien, der Gefäße, durch bestimmte Zellen, die aus dem Knochenmark kommen. Und wir konnten schon vor einigen Jahren herausfinden, dass diese Zellen durch Sport in ihrer Vielzahl angeregt werden.
Die Frage ist, ob schon ein körperliches Training innerhalb von 4 Wochen diese positive Wirkung auf die Gefäßfunktion und auch auf die Entzündungsreaktion und die Informationsverarbeitung durch die Nervenzellen des Gehirns auslösen kann. Daneben wollen die Forschenden herausfinden, ob das Training auch Tumorabwehrzellen aus dem Knochenmark stimuliert. Oder ob ein Training vor der OP die Durchblutung des Gehirns so weit verbessert,
dass wir weniger dieser durchblutungsassoziierten Komplikationen bekommen wie Delir oder Demenz.
Ein Delir oder als Spätfolge einer Operation eine Demenz drohen vor allem älteren Patientinnen und Patienten. Ihnen soll die Prähabilitation dabei helfen, nach einem Eingriff schnell und dauerhaft wieder mobil zu sein. Erste Studienergebnisse bestätigen, dass sie dies erreichen können. Jüngere Krebskranke wollen möglichst schnell in den Beruf und in ihr familiäres und soziales Leben zurück.
Auf wen zielt das ab? Grundsätzlich auf Patienten, die verbesserbar sind. Wenn Patienten von ihrer Erkrankung, von einem Tumor leiden oder so überrascht werden und sich die Zeit lang nicht körperlich betätigt haben, vielleicht Übergewicht haben und sonstige veränderbare Begleiterkrankungen haben, dann sind das die Patienten eben, die wir schon enorm verbessern können.
Die Prähabilitationsforschung entdeckt ständig vielversprechende Effekte. Gleichzeitig suchen die Expertinnen und Mediziner nach Standards für den Klinikalltag. Wer profitiert von welcher Vorbereitung? Darf man Herzpatienten körperlich belasten, vor einer Hüftoperation aus Ergometer? Viele an Krebs Erkrankte sind höchst verletzlich und mental instabil. Wie spricht man sie am besten an und aktiviert sie? Bei einer OP im Magen-Darm-Trakt schonte man die Betroffenen lange Zeit rund um den Eingriff. Sie sollten erst einmal nichts zu sich nehmen und ruhen. Aber
das alles ist widerlegt worden. Das trägt nicht zur Heilung bei, sondern es verzögert den Verlauf.
Für den Viszeral- oder Bauchraumchirurgen Professor Arvid Weimann ist Prähabilitation ein Paradigmenwechsel. Arvid Weimann nimmt als Basis für die Präha das international entwickelte Konzept der sogenannten ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Der dänische Chirurg Hendrik Kehlet hat es in den späten 1990er Jahren entwickelt. Dabei dürfen Patientinnen und Patienten bis zu 6 Stunden vor einer Magen-Darm-OP normal essen und erhalten bis zu 2 Stunden vorher eine Nährlösung mit Glucose, Apfelsaft oder Eistee. Das reduziere die Stressreaktionen des Körpers.
Das ERAS-Konzept will eigentlich den durch die Operation unvermeidbaren Abfall in der Funktionalität abfangen. Diesen Abfall abzuschwächen, das ist die Idee von ERAS.
Eine erkrankte Person und ihr gesamter Organismus haben Stress. Nicht nur durch die körperlichen Beschwerden, sondern verstärkt durch eine Diagnose und die Gewissheit, ernsthaft krank zu sein. Dann kommt häufig die Angst vor einer Narkose dazu, vor schmerzhaften Prozeduren, vor einer ungewissen Zukunft. Die Unselbstständigkeit nach der Operation wird gefürchtet. Auch die drohenden OP-Beschwerden wie Übelkeit, Durst, Immobilität. Die OP selbst versetzt den Körper zusätzlich in Stress. Die entsprechend ausgeschütteten Hormone können den Stoffwechsel beeinträchtigen und die Heilungsprozesse behindern. Bringen die Erkrankten ungünstige Vorerkrankungen mit, Gefäßverkalkung, Diabetes, Übergewicht, Nikotin- und Alkoholkonsum oder Kurzatmigkeit, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass der Körper das alles schlechter verarbeitet und weiter einbricht. Herzrhythmusstörungen, eine Lungenentzündung, Verwirrtheit. Die Viszeralchirurgin Maria Wobit ist mit im Leipziger Präha-Team und sagt:
Was können die Patienten selbst zu Hause machen? Welche Art von Übungen? Das sind ja alles die Fragen, die auch durch die große Gemengelage der Studien, die wir international haben, nicht klar definiert ist.
Um das herauszufinden, hat eine Physiotherapeutin der St. Georg Klinik Krebspatientinnen und Patienten, die älter sind als 70 Jahre, vor der OP zu Hause besucht.
Also die Physiotherapeutin ist auch mal eine Stunde lang mit dem Patienten einen schnellen Spaziergang gegangen. Wir wollten schauen, wie machen die mit, was machen die mit, sind die motiviert?
Herr Hannemann, Ende 70, ist heute in der Klinik und erzählt, ihm habe das gut getan.
Wir haben Gehversuche gemacht, wir sind die Treppen die ganzen Etagen hoch. Ich war schon unten im Erdgeschoss. Ich hatte keine Schwierigkeiten nach der Operation. Ich konnte ganz schnell wieder laufen. So lebe ich heute noch. Das war schon gut, dass das so gemacht wurde, die Vorbereitung.
Und ganz ungewöhnlich für die meisten Erkrankten, sie bekommen vor der OP Termine bei dem Psychologen auf der Station. Denn auch die psychoonkologische Betreuung ist Teil der großen Präha-Studien und in einigen Kliniken schon eingeführt. Auch Angehörige werden mit einbezogen. Sie können die emotionale Bewältigung und Stärkung mittragen. Der Leipziger Psychologe Martin Fischer möchte bei diesen Terminen einen Perspektivwechsel anregen und Denkanstöße für Gespräche zu Hause mitgeben.
Das Gute zu sehen, die Chancen, negative Gedanken auch zu hinterfragen. Also muss das jetzt das Ende sein? Es fühlt sich jetzt vielleicht ganz schlimm an, diese OP zu bekommen oder einen künstlichen Darmausgang zu bekommen, also auch mit Fakten abzugleichen, aber auch verschiedene andere Coping-Mechanismen damit reinzunehmen.
Denn viele Menschen finden im Austausch mit der Familie oder im sozialen Miteinander Halt. Anderen helfen innere Monologe, wobei sie sich selbst positiven Zuspruch geben und sich vorstellen, wie sie ihre selbstgestellten Vorhaben erfolgreich umsetzen. Dritte wiederum stützen sich durch ihren Glauben, religiös oder spirituell.
Also ich bin sehr ressourcenorientiert und mag es sehr, bei den Sachen anzusetzen, die die Patienten in ihrem normalen Leben getan haben, um mit Belastungen umzugehen und die in dieser schweren Zeit auch wieder zu aktivieren und greifbar zu machen. Viele vergessen, dass sie ja auch ein langes Leben hinter sich hatten, das sie auch gut gemeistert haben und vergessen halt so ein bisschen, dass sie über diese Fertigkeiten verfügen.
Es bleibt das Problem, dass Erkrankte zwar in der Prähabilitation aktiviert und stabilisiert werden und die Klinik eventuell einen Tag früher verlassen, aber
diese Daten sind im Moment nicht so klar, dass man sagen kann, ja, wenn wir Prähabilitation machen, wird die Komplikationsrate gesenkt, die Patienten erholen sich besser, gehen rascher nach Hause. Wenn wir Umstellungen im System durchführen wollen, dann muss auch gezeigt werden, dass die Komplikationsraten sinken.
Dazu führt die Berliner Charité seit 2020 die deutschlandweit größte Studie durch. Koordiniert von Professorin Claudia Spieß, Leiterin der Anästhesie und Intensivmedizin.
Es ist das erste Mal, dass man in einem Shared Decision Prozess mit Beteiligung der Patienten, der Geriater, Chirurgen, Anästhesisten, der Psychologen, der Physiotherapeuten, der Ernährungsberater, dass man konzeptionell arbeitet und sagt, was sind die Einschränkungen, die evaluieren wir vorher. Und diese Einschränkungen, die werden dann trainiert. Der Patient weiß Bescheid und aber auch die anderen wissen Bescheid. Und der Patient hat auch ein Ziel. Und daran arbeitet man dann auch gemeinsam.
Die Studie heißt PrEP-GO. Sie schließt 1400 Patientinnen und Patienten über 70 Jahre ein, die ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk erhalten werden. Auch bei Ihnen geht es um den Gesamtzustand. Haben Sie Einschränkungen in der Beweglichkeit, in Ihrer Ernährungsweise, in der Kognition? Vor allem ältere Erkrankte profitieren von einer solchen umfassenden OP-Vorbereitung. Das sogenannte geriatrische Assessment ist an manchen Krankenhäusern bereits Standard. An PrEP-GO beteiligen sich über 20 deutsche Kliniken, von Hamburg über München bis Bad Oeynhausen.
Wir haben eben bei vielen älteren Patienten gesehen, dass sie nach einem Jahr eine Verschlechterung des Pflegegrads haben, dass sie nicht mehr zurechtkommen in ihrer Häuslichkeit. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Es ist auch Ziel, dass man das wirklich versucht.
Alle teilnehmenden Personen zeigen vor der OP Anzeichen von Gebrechlichkeit, die sogenannte Frailty, wie Britta Prasse, 83 Jahre alt. Sie hat im rechten Knie eine fortgeschrittene Arthrose und einen Meniskusriss und trainiert nun 3 Wochen lang intensiv jeden Tag, in der Physiotherapie und auch zu Hause. Welche Menschen als gebrechlich gelten, ist nicht einheitlich definiert. Das Team der Charité orientiert sich an den Symptomen, die Linda Freed beschreibt, eine amerikanische Geriaterin.
Gebrechliche Menschen verlieren innerhalb eines Jahres knapp 5 Kilo an Gewicht. Sie fühlen sich extrem erschöpft. Ihre Kraft lässt nach. Sie können kaum noch greifen oder einen Glasdeckel aufdrehen. Sie bewegen sich ganz wenig und ihre Gehgeschwindigkeit lässt stark nach.
Eine Gebrechlichkeit oder Frailty kann tatsächlich umgekehrt werden.
Ja, also Frau Prasse, was wir heute in der Kabine gemacht haben, können Sie zu Hause an den Küchentisch machen. Diese Fersenhebenübung morgens 20 bis 30 Mal, abends 20 bis 30 Mal.
Schon nach einer Woche Training stellt Britta Prasse fest, dass es ihr etwas bringt.
Man merkt plötzlich wieder Muskeln, wo man gar nicht wusste, dass man da welche hat, ne? Macht ja auch Spaß. Ich tue für meinen Körper viel.
Also stärkt sich das auch?
Aber ja, natürlich.
Mental?
Ja, mental auch.
Woran merken Sie das?
Ja, man denkt anders darüber nach. Man ist auch nicht ängstlich oder denkt, oh Gott, wie geht's nachher weiter? Nö, denkt man nicht. Man denkt, auch, das schaffe ich schon.
Diesen schnellen Mutmachereffekt beobachtet auch die Physiotherapeutin Lena König.
Das ist schon ein ganz wertvolles Gefühl, wenn man sieht, wie weit die kommen in so einer kurzen Zeit. Und ich glaube, das gibt denen auch etwas Motivation, weiter sich dann auch nach der OP zu bewegen, Sport zu treiben und von diesen Fortschritten weiterzumachen.
Die Ergebnisse der PrEP-GO-Studie sollen im Sommer 2024 vorliegen. Noch fehlen die wissenschaftlichen Nachweise, dass die Effekte einer Präha Kosten senken. Doch es gibt immer mehr gute Daten und Belege für ihre Wirkung, sodass sie wohl bald in den Klinikalltag kommen wird. Die Einzelfälle machen deutlich, dass ein schwer erkrankter Mensch mit einer Prähabilitation nicht nur eine Operation besser verkraftet, sondern auch das Gefühl entwickelt, sein Leben weiter selbst zu bestimmen. So früh wie möglich nach einer schlimmen Diagnose.
Das Wissen.
Präha vor Reha. Gut vorbereitet in die OP und Krebstherapie. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl. Redaktion Sonja Striegel. Und hier noch ein Hörtipp. Ich habe mich in einem anderen Wissen mit dem Thema Stress befasst. Die neuen Formen von Mental Load und digitalem Stress bis hin zu den Auswirkungen in den Zellen. Wie lernen wir am besten damit umzugehen? Volkskrankheit Stress. Von der Belastung zur produktiven Kraft. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.